Ja, es ist gerade passend, dass das Gebet für Israel gerade jetzt vor der Predigt war, denn heute ist ein letzter Abschnitt für der Predigten über Israel mal vorgesehen, vorläufig. Ich bin so dankbar, dass uns die Bibel klar zeigt, dass die Welt nicht einfach ihrem willkürlichen Schicksal überlassen ist. Wenn wir die Bibel nicht hätten, wüssten wir nicht, wohin es geht. Die Welt ist ratlos, aber als Christen wissen wir, wo die großen Linien durchgehen, und Gott hält den Anfang und das Ende der Weltgeschichte in seiner Hand. Ist das nicht gut zu wissen? Halleluja! Die Bibel gibt uns so viele Hinweise, dass wir daraus einen klaren Ablauf erkennen können, und die Feste Israels sind der Schlüssel dazu. Deshalb ist auch hier wieder dieser wunderschöne Menorah-Leuchter, den wir mal geschenkt bekommen haben, in Betrieb. Und er zeigt ja auch die Vollkommenheit, der Zahl 7 von Gott her, und der mittlere Leuchte, die mittlere Kerze, die Jesus symbolisiert, das Licht der Welt. Ja, jetzt nicht über den Menorah-Leuchter, sondern es gibt wieder mal eine Lehrpredigt. Aber Gott kann auch dadurch wirken, da bin ich sicher, Gott kann auch das lebendig machen. Und es wird vorläufig eben die letzte solche sein, aber ja, ich bin gespannt, was Gott daraus macht. Ja, diese Feste, sie haben ja nicht nur einen historischen Ursprung, sondern sie bilden meiner Meinung nach auch die stärkste zusammenhängende Prophetie oder prophetische Botschaft der Bibel überhaupt. Die 7 Feste Israels. Daran sehen wir Weltgeschichte. Sie zeigen alles über Jesus. Sie zeigen sein Kommen. Sie zeigen sein Leben, seinen Tod, seine Auferstehung. Sie zeigen die Entrückung. Sie zeigen, dass die Macht, wenn Jesus wiederkommt, in Herrlichkeit, und sie zeigen das tausendjährige Reich. Sie zeigen alles, das ganze Programm. Die Feste Israels geben uns das große Bild der Weltgeschichte da wieder und gibt uns Einblick in Gottes ganz große, überragende Pläne für die ganze Welt. Eigentlich könnten wir die nächsten 5 Jahre Bibelstunden darüber machen. Es ist so spannend. Ich bin begeistert davon. Ja, ich hoffe, dass auch etwas rüberkommt von dieser Begeisterung. Hier sehen wir die Feste nochmal. In den Predigten seit letztem Oktober haben wir nur ein paar wenige Streiflichter davon gesehen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass Passa, die Erlösung durch das Blut des Lammes, das Lamm ist im Alten Testament, das Lamm Gottes im Neuen Testament. Die ungesäuerten Brote, das ist das neue heilige Leben mit Gott. Die Erstlingsfrucht, die Auferstehung von den Toten, da wir auch wir teilhaben. Halleluja. Und das Wochenfest, das Kommen des Heiligen Geistes, Pfingsten, das feiern wir in 2 Wochen. Genau. Diese Feste sind im Neuen Testament bereits ja erfüllt. Und die anderen 3, die Herbstfeste, die stehen noch aus. Das Posaunenfest, die Entrückung der Gemeinde, haben wir schon angeschaut. Und heute Yom Kippur, Tag der Versöhnung. Und das Laubhüttenfest, das das tausendjährige Reich aufzeigt. Heute wollen wir ein Blitzlicht auf diese beiden letzten Feste werfen. Und das ist zutiefst stark, was Gott uns da vermittelt. Das ist, also ich liebe das Wort, dass uns da so viel enthält und weitergibt. Yom Kippur, der Versöhnungstag, das ist das größte Ereignis des Jahres für die Juden, das größte Fest, das wichtigste, das tollste Fest. Es ist der Sabbat aller Sabbate, egal auf welchen Wochentag er fällt, muss nicht ein Samstag sein. Das Fest wird im dritten Buch Mose ausführlich beschrieben, und vom Namen her Yom Kippur, Yom heißt auf Hebräisch, also heißt auf Deutsch Tag. Und Kippur kommt vom Kaporet und bedeutet Bedeckung aus Gnade. Ich weiß nicht, sagt euch das etwas? Bedeckung aus Gnade, Gnadendeckel, Gnadenbedeckung. Wenn wir an die letzte Predigt zurückdenken. Genau, die Bundeslade. Der Gnadendeckel oder der Sühnedeckel, wie er auch genannt wird, der Versöhnungsdeckel. Die Bundeslade ist ja der Kasten, in dem die heiligen Tafeln, wo Gott die Gesetze drauf geschrieben hat und verschiedene andere Dinge drin waren. Die Cherubim obendrauf, die Engel, die Gegenwart Gottes zeigen. Da im Alten Testament, wo diese Lade war, da war Gottes Gegenwart. Und was das alles zudeckt, was darin ist, das ist der Sühnedeckel. Und dieser Deckel, der gibt eben dem Kippur seinen Namen. Dieser Deckel der Bundeslade wurde mit Opferblut besprengt. Von den Böcken und Stieren und alles, was da geschlachtet wurde. Die Sünde wurde damit zugedeckt, damit Gott die Sünde nicht mehr ansieht. Bitte? Einmal pro Jahr. Jawohl, genau. Und dass Gott die Sünde nicht mehr ansieht, er sieht das Blut des Lammes. Was sagt uns das, wenn er uns ansieht und wir, um dieses geflügelte Wort mal zu brauchen, gewaschen sind im Blut des Lammes, dann sieht er nicht unsere Sünden, sondern er sieht das Blut des Lammes an uns. Er sieht, dass wir geheiligt sind durch Jesu Blut. So wunderbares Bild. Der heilige Gott kann keine Sünde in seiner Gegenwart dulden, sonst hätte er die Menschen sofort töten müssen. Aber er hat ihre Sünde durch die Gnade einfach mal zugedeckt. Nicht vergeben, einfach, dass es klar ist, Altes Testament, nicht vergeben, sondern zugedeckt. Und das wurde am Yom Kippur gefeiert. Ich komme dann gleich nochmal zurück. Heute steht am Yom Kippur ganz Israel still. Also nicht heute ist Yom Kippur, aber wenn sie Yom Kippur feiern, ganz Israel, es gibt keinen Verkehr, keine Angriffe auf Hezbollah oder Iran oder irgendwelche anderen, es gibt keine Schule, keine Geschäfte, die offen sind. Es wird gefastet und gebetet. In den Synagogen gibt es eine Liturgie, die über 10 Stunden dauern kann. Und ich habe gehört, stand letztes Jahr, dass über 70% der Juden an diesen Feierlichkeiten teilnehmen. In festlicher Kleidung werden Bibelteile des Alten Testamentes vorgelesen. Es werden Bußgebete gesprochen. Man schlägt sich mit der rechten Hand auf die Brust, um auf den Ort hinzuweisen, woher die Sünde kommt. Man tut Buße, das heißt, man bereut die Sünde. Und dann folgt der eigentliche Akt. Das Innere des Tempels, wie du richtig gesagt hast, Peter, durfte ja nur einmal im Jahr betreten werden. Und das ist dieser Moment. Und zwar von einem Hohepriester wurde es betreten, der sich zuerst rituell waschen musste. Und dann schlachtete er einen Stier, tötete ihn und brachte ihn als Sündopfer für sich selbst dar, damit er selbst rein wurde und überhaupt als Mittler vor Gott treten konnte. Das war der erste Schritt. Und dann wurde über 2 Schafböcke, die ausgewählt wurden, das Los geworfen. Jawohl, die haben gelöselt. Stimmt, ein heiliges Los. Und der eine, auf den das Los fiel, der wurde dann geschlachtet und für die Sünde des Volkes geopfert. Und das Blut wurde eben an diesen Versöhnungsdeckel gesprengt. Dem anderen Bock legte der Hohepriester die Hände auf und übertrug die Schuld des gesamten Volkes Israel auf diesen armen Bock. Das ist der Ursprung des sprichwörtlichen Sündenbocks. Und dieser Bock wurde dann in die Wüste geschickt, wo er verhungern sollte. Und die Juden rufen in diesem Moment miteinander im Chor: Dies ist mein Austausch, dies ist mein Ersatz, dies ist meine Sünde. Und sie legen es auf dieses Lamm, auf diesen Bock, und der geht. Das wird aus der Gegenwart Gottes hinweggetan. Es geht um 2 Dinge. Die Sünde wird hinweggetan, noch nicht vergeben, aber bedeckt. Das ist das eine. Sie wird, und die Sünde wird beseitigt, das ist das andere, was hier eine Rolle spielt. Das spielt auch den neuen und den alten Bund wieder. Im alten Bund wird die Sünde weggetragen von diesem Bock. In die Wüste hinaus. Und das Ja, das sind, und das zeigt uns der Sühnedeckel. Der Sühnedeckel bedeckt die Sünde. Sie wird mal weggetragen, sie wird bedeckt. Und im Neuen Testament wird sie dann beseitigt, wird vergeben, wird komplett zerstört. Sünde wird non-existent gemacht. Sie wird beseitigt durch das wahre Opferlamm, das geschlachtet ist, nämlich Christus am Kreuz, damit die Sünde komplett vergeben und ein für alle Mal weg ist. Das ist der neue Bund. Im Alten wird die Sünde bedeckt, im Neuen wird sie vergeben. Halleluja. Und das sehen wir in diesem Vers in Römer 3, 24. Die Erlösung ist in Christus Jesus Wirklichkeit geworden. Das, was vorher bildhaft da war, ist in Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Echt. Ihn hat Gott als Sühnopfer, als diesen Bock öffentlich aufgerichtet. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden. Die Sühne, die vorher hier durch diesen Deckel bewirkt wurde, ist durch Jesus Christus vollzogen worden. Das ist der Unterschied vom Alten zum Neuen Bund. Und wir dürfen teilhaben dieses neuen Bundes. Das ist so eine wunderbare Nachricht. Halleluja. Ja, die Juden haben Jesus ja noch nicht als ihren Erlöser erkannt und warten noch auf ihn, dass er noch kommen soll. Sie warten somit immer noch auf die Erfüllung von Yom Kippur. Sie haben die Bedeckung, sie glauben an die Bedeckung der Sünde, aber an die Vergebung glauben sie noch nicht. Aber Gott sagt, und jetzt kommen wir langsam zur neutestamentlichen Bedeutung dieses Festes, Gott sagt durch den Propheten Zacharia über die Nachkommen Davids, also das Volk Israel, und die Einwohner Jerusalems, werde ich den Geist der Gnade kommen lassen, den Heiligen Geist, dass sie um Gnade flehen. Und dann werden sie zu mir aufblicken, zu mir, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern und klagen, wie man um einen einzigen Sohn trauert. Sie werden bitter um ihn weinen, wie um einen Erstgeborenen. Und dieser Vers wurde übrigens oft von den Juden als Fehler dargestellt, weil sie sagen, also den sie durchbohrt haben, das ist ganz klar, das ist eine Hinrichtung wie am Kreuz. Aber wenn Gott spricht zu mir, den sie durchbohrt haben, das kann nicht sein, denn Gott kann nicht durchbohrt werden, sagen die Juden. Wir wissen, dass Jesus Christus am Kreuz mit Nägeln durchbohrt worden ist. Für unsere Sünde. Und der Text geht weiter und an jenem Tag, Zacharia 13,1, wird für die Nachkommen Davids und die Einwohner Jerusalems eine Quelle als Mittel gegen Sünde und Unreinheit vorhanden sein. Was bedeutet das? Hier sehen wir die Erfüllung von Yom Kippur. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Menschen, die Juden, zu ihm aufblicken, den sie durchbohrt haben vor 2000 Jahren, 2000 und etwas Jahren. Sie werden auf ihn blicken und sagen, oh, das ist ja unser Messias. Und sie werden erkennen, der ist am Kreuz für uns gestorben. Sie werden um ihn trauern und sie werden auf ihren Knien weinen. Das heißt, Männer und Frauen separat. Also die Trauer wird sehr groß sein, so groß, dass es eine Scham ist für die Menschen und sie sich voreinander verstecken, weil sie sich so schämen vor Gott. Weil sie sagen, ich habe das nicht gesehen. Wir als Volk haben das nicht gesehen, aber der Moment kommt, wo die das tun werden, wo das Volk Israel erkennt, Jesus ist ihr Messias. Und hier sehen wir nochmals diese Grafik, die ich schon ein paar Mal gezeigt hatte. Wir sehen hier Zacharia 12,10, Israel erkennt den Messias, das ist hier der Fall. Was geht vorher? Jakobs Trübsal, das ist die Trübsalszeit, Jakobs Trübsal, also für Israel. Wo sind wir dann? hier die Entrückung. Wir sind dann nicht mehr da. Wir sind dann im Himmel. Die Juden und Christen werden hier, wenn Christus wiederkommt und sich den Juden zu erkennen gibt, werden miteinander vereint werden als Gottes Gesamtvolk und miteinander Gott den Herrn als Jesus Christus als ihren Erlöser anbeten. Und zwar alle, die jemals gelebt haben. Völker und Nationen, Generationen, Sprachen, alles, alle miteinander werden gemeinsam Jesus anbeten. Was für ein wunderbarer Tag das wird. Das wird tatsächlich der höchste Feiertag, nicht nur des jüdischen Kalenders, Yom Kippur, sondern der gesamten Menschheit und der aller Geschichte der Menschheit. Dieser Tag, der höchste aller Sabbate, findet hier statt. Wenn Christus, wenn Christus wiederkommen wird und die Juden werden ihn erkennen und wir werden mit ihnen zusammen. Halleluja, was für ein herrlicher Tag das sein wird. Ja. Gut, so viel mal zu Yom Kippur. Ich fasse mich irgendwann wieder. Ja. Am Abend nach den Feierlichkeiten von Yom Kippur wird in Israel das Shofar geblasen. Also das ist da das Widerhorn, das so irgendwie klingt, oder? Ich kann das schlecht nachmachen, aber nicht. Ja, ja. Alphornmäßig. Israelisches Alphorn, wenn man so will. Ja, die haben keine Alpen. Okay. Das Shofar wird geblasen, das Fest wird, das Fasten wird gebrochen und das Fest geht zu Ende. Es ist Abend. Und da denkt man, ja gut, jetzt ist es vorbei, aber schon ein paar Stunden danach laufen die Vorbereitungen für das nächste Fest. Es wird gehämmert und gesägt und Holz herumgestapelt und aufgeschichtet und Laubhütten werden gebaut, denn das nächste ist, was wir hier auch sehen, hier ist Yom Kippur, der Versöhnungstag, Israel erkennt den Messias und das nächste ist das Sukkot, das Laubhüttenfest und das zeigt das tausendjährige Reich. 1000 Jahre regieren mit Christus, Halleluja. Das wird gut. Ja, und in diesem Fest, dem Sukkot, Laubhüttenfest, da leben die Israelis in Hütten unter freiem Himmel. Das heißt, sie dürfen nicht irgendwie in einer Garage drin ihre Hütte aufbauen, sondern der Himmel obendran muss offen sein. Und sie haben Laub obendrauf geschichtet, aber nicht deckend. Man muss noch den Himmel sehen können. Jawohl, und das ist das, sie feiern ihre Erlösung. Sie feiern, das ist das Freudenfest des jüdischen Kalenders und es erinnert an die Zeit, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt wurde. Und ja, da kann, denke ich, da wäre ein Zitat von Adolf Ogi ganz passend. Freude herrscht! Jawohl. Und natürlich hat auch dieses Fest seine prophetische Bedeutung. Schauen wir nochmal auf die Grafik. Hier, diese hier, jawohl. Dann sehen wir, wofür das Laubhüttenfest steht. Wo ist es denn? Ja, nachdem Israel seinen Messias anerkennt, folgt ein Friedensreich, das dauert 1000 Jahre. Und alle Propheten, außer Jona, alle alttestamentlichen Propheten berichten darüber. Die Bibel ist voll davon. Manchmal ist es etwas versteckt und nicht ganz offensichtlich, aber jeder der Propheten berichtet davon. Aber erst in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, 70 nach Christus, wird es klar, was für eine Zeit dieses Friedensreich sein wird. Nämlich ein tausendjähriges Reich, ein Reich des Friedens und der Freude, ein Reich, wo Gott uneingeschränkt herrschen wird. Und das findet hier statt. Bevor dann das Endgericht stattfinden wird, das ist dann eine andere Sache. Aber wo sind wir als Brautgemeinde Jesu denn? Und da sehen wir ja eben den gelben Pfeil hier. Hier ist die Gemeindezeit, die Gnadenzeit. Israel ist ein Staat geworden und dann kommt die Entrückung, die Trübsalzeit und dann der gelbe Pfeil, der kommt wieder runter hier mit Christus und wir werden mit Christus herrschen die 1000 Jahre. Wir kommen mit ihm zurück. Das heißt, Jesu Wiederkunft ist, die macht er nicht allein. Da sind wir, da reiten wir hinter ihm her und wer noch nicht reiten kann, wer noch nie auf einem Pferd gesessen ist, der tut gut daran, das mal zu üben. Ja, wo war ich? Okay. Bei Jesu Wiederkunft kommen wir mit Christus zurück. Und das ist der Tag, wo sich auch Yom Kippur und Zacharia 14, Vers 5 erfüllen wird. Und dort heißt es, dann wird Jahwe, mein Gott, kommen und, wer mit ihm? Alle Heiligen. Wer sind die Heiligen? Wir. Halleluja. Genau. Zacharia 14, Vers 5. Und dann geht es weiter. Ein einziger Tag wird das sein. Ein einzigartiger Tag. Als Jahwes Tag gibt es sich zu erkennen. Tag und Nacht wechseln an ihm nicht ab und wenn der Abend kommt, wird Licht. An jenem Tag wird in Jerusalem eine Quelle entspringen, die Sommer und Winter frisches Wasser führt. Die eine Hälfte davon fließt ins östliche Meer, die andere ins westliche. Dann wird Jahwe König sein über alle Erde. An jedem Tag wird Jahwe der Einzigartige sein und sein Name der Alleinige. Und dies, meine Lieben, das zeigt uns etwas von der Herrschaft, von der Größe Gottes, vor dem wir nur bestehen können durch seine Gnade. Und Johannes schreibt darüber in der Offenbarung, kommt aufs Gleiche raus. Sie werden Gott, Offenbarung 20, Vers 6, sie werden Gott und Christus als Priester dienen und die 1000 Jahre zusammen mit Christus regieren. Also, die Gemeinde kommt mit Christus zurück und wir werden 1000 Jahre mit Christus regieren. Amen. Halleluja. Und hier haben wir gelesen, von der ersten Auferstehung. Wo ist das jetzt gewesen? Ah ja. Der zweite Tod wird keinem, der Vers hier, den habe ich nicht ganz abgebildet. Da heißt es eigentlich, glücklich zu preisen sind alle, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Sie gehören zu Gottes heiligem Volk und der zweite Tod wird keine Macht über sie haben. Und dann dies hier, sie werden mit Christus und als Priester dienen und 1000 Jahre mit Christus regieren. Das sind diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Was ist die erste Auferstehung? Nein. Ja, sie findet dann statt. Für die, die schon gestorben sind. Die erste Auferstehung betrifft einerseits als Christus von den Toten auferstand. Er ist der Erstling, das haben wir gesehen beim Fest der Erstlingsfrucht. Und bei der ersten Auferstehung gehören auch die dazu, die mit ihm bei der Entrückung sein werden und die schon gestorben sind, laut Thessalonicher Brief, die dann mit ihm von den Toten auferweckt werden und mit den noch Lebenden zusammen zu Christus entrückt werden in den Wolken dem Herrn entgegen. Okay, das sind diejenigen, die über die letzten beiden Jahrtausende an Christus geglaubt haben und gestorben sind. Die werden auferstehen. Das ist Teil der ersten Auferstehung. Und dann 7 Jahre später werden wir mit Christus auf die Erde zurückkehren. Wie es auf der Grafik zu sehen war. Israel wird seinen Messias anerkennen und wir werden gemeinsam ins 1000-jährige Friedenreich einziehen und mit Christus regieren. 1000 Jahre Frieden, 1000 Jahre Freude, 1000 Jahre unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus. Die prophetische Erfüllung des Laubhüttenfestes wird ein 1000-jähriges Freudenfest sein. Halleluja. Und die Bibel beschreibt es so, vom Thron her, Offenbarung 21, 3, vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Das ist heute noch nicht der Fall, aber dann wird es der Fall sein. Unter ihnen wird er wohnen und sie selbst werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Unmittelbare Gegenwart. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es gibt keinen Tod mehr, keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Und ich füge dazu keinen Krebs, keinen Streit, keine finanziellen Nöte, nichts dergleichen mehr. Was früher war, ist für immer vorbei. Halleluja. Das ist der große Moment, auf den wir warten. Ja. Jawohl. Jawohl. Genau. In diesem Körper können wir nicht vor Gott bestehen. Das ist 1. Korinther 15, das darüber spricht. Wir werden einen neuen Körper haben. Halleluja, a new body. Ja, endlich. Wir freuen uns darauf. Alle Wehwehchen werden verschwunden sein. Denn nur ein neuer Körper kann in Gottes unmittelbarer Gegenwart bestehen. Wir würden vergehen, zerfließen wie Wasser. Ja. Okay. Wenn wir dann vor Jesus stehen, ich sage euch, das wird unbeschreiblich. Das wird so kraftvoll. Das wird so stark sein. Da haben wir noch keine Ahnung davon. Irgendwann wird Martin mal über den Himmel predigen. Und das wird der Himmel und was uns da erwartet, das ist so anders als das, was wir hier heute haben. Und da habe ich ein paar Punkte, die wir wirklich jetzt zusammenfassend sagen können. Das nehmen wir aus dieser Predigt raus. Zuerst mal, wir brauchen keine Angst zu haben. Die Feste Israels zeigen die Zukunft, dass Gott wirklich alles im Griff hat. Von A bis Z. Es entkommt ihm nichts. Alles muss bei ihm vorbei. Er ist nicht überrascht. Wenn jetzt der Iran Israel angreift, sagt Gott nicht, oh, was ist denn hier geschehen? Jetzt muss ich etwas tun. Nein, das weiß er schon lange. Ist alles vorhergesehen, nicht geplant von Gott, weil er plant ja nicht des Feindes Aktivitäten, aber er weiß es voraus. Er hat es im Griff, er hat es unter Kontrolle und er führt es zu einem guten Ende. Halleluja, wir brauchen keine Angst zu haben. Und was fürs Große gilt, gilt auch fürs Kleine, für unser Leben. Gut, das ist das Erste. Keine Angst. Zweite, wir haben eine Hoffnung. Das Ende wird großartig. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, denn am Ende kommt es gut. Das haben wir vorher gesehen. Das tausendjährige Reich und danach der ewige Zustand, über den ich noch gar nichts gesagt habe, das wird noch viel besser. Kein Teufel mehr, nichts mehr, nur noch Gottes Gegenwart. Wunderbar. Eine großartige Hoffnung. Und wir haben den Sieg, das ist eine beschlossene Sache. Und wenn wir heute noch kämpfen, dann, wie Sheila gesagt hat, der Feind ist manchmal auch einfach hinter einem Gitter und versucht uns anzugreifen, aber er kommt nicht durch, weil Gott uns schützt. Amen. Halleluja, wir haben den Sieg, das ist beschlossene Sache. Viertens, wir haben den Heiligen Geist und werden den Kampf bestehen. Amen. Wir werden nicht müde, wir werden nicht matt, wir laufen und wenn wir müde und matt werden, stehen wir wieder auf und laufen weiter. Wir werden den Kampf bestehen und das Fünfte, wir werden die größte Erbschaft bekommen. Du wirst erben und zwar nicht nur etwas Irdisches, du wirst etwas erben. Dazu komme ich nun gegen Schluss langsam. Der Text in der Offenbarung geht noch weiter, und zwar Kapitel 21, 5 bis 7, da steht, und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Sagt euch dieser Vers etwas? Wo steht der so? Jahreslosung, genau, Offenbarung 21, 5. Und dann fährt er fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, das heißt der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes, also alles dazwischen auch und darüber hinaus, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, der komme zu mir und ich gebe ihm umsonst zu trinken Wasser aus der Quelle des Lebens. Und dann steht der Satz, wer im Kampf besteht, der wird das alles erben. Es geht also darum, den Kampf zu bestehen. Lasst uns alles daran setzen. Es ist Zeit, aufzuhören mit langweiligen Christsein. Mit rumsitzen. Es ist Zeit, ganze Sache zu machen mit Christus. Es ist Zeit zu verstehen, wie ernst es ist. Lass uns alles dran setzen, den Kampf gut zu vollenden, zu bestehen, Jesus treu zu sein, ihn zu ehren, für ihn zu leben, ihm allein zu folgen, Versuchungen zu überwinden und an ihm festzuhalten, der Anfang und das Ende ist. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir mal unseren Lebensstil überdenken müssen und an das Reich Gottes anpassen müssen. Zeit aufzuhören mit halbherziger Nachfolge und der Priorität von weltlichen Dingen und Interessen. Ja, wir sind noch in der Welt, aber nicht mehr lange. Und es ist Zeit, nach oben zu schauen. Die Bibel sagt in Kolosser 3,2, trachtet nach dem, was droben ist. Dahin soll unser Blick sich wenden. Natürlich beschäftigen uns die Dinge hier. Logisch, wir sind ja noch hier, aber wir haben eine Hoffnung, Paulus schreibt in Römer 8, 18, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit, wenn wir durch Krankheiten, finanzielle Nöte, durch weiß ich was alles durchgehen, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Lasst uns diesen Himmelsblick haben. Jesus, uns unsere herrliche Zukunft, das wird so überwältigend, dass alles andere in den Schatten tritt. Das hat nichts mit religiösem Fanatismus zu tun, sondern mit der Erkenntnis der geistlichen Realität. Denn Christus hat das für uns vorbereitet und das ist realer als das, was wir hier sehen und fühlen können. Wenn wir das vor Augen haben, dann wird das TV-Programm irrelevant. Die Ferienpläne sind zweitrangig. Haus und Garten sind nicht mehr das Höchste. Familie und Freunde, ja, das ist gut und wichtig, aber noch wichtiger ist, dass sie Jesus kennenlernen und ihm nachfolgen. Erfolg auf der Arbeitsstelle ist sekundär, hat keinen Ewigkeitswert. Gesundheit ist schön, genießen wir, wenn wir sie haben, sind wir dankbar dafür, aber es ist nicht die Hauptsache. Die Schwierigkeiten dieser Zeit werden verblassen und werden unwichtig, wenn wir auf das schauen, was vor uns ist. Und deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 4, 16 bis 18, nein, das noch nicht, noch ein anderer Vers vorher, sorry, sehr viele Bibelverse heute, aber das Wort ist so stark und so voll und daraus kommt dir der Glaube, also gib mir noch diesen Bibelvers. 2. Korinther 4, 16. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich von Tag zu Tag erneuert. Halleluja. Unsere gegenwärtige Not ist eine kleine Last im Vergleich zu der unendlichen, unermesslichen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Dann wird alles Sichtbare vergehen nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. Darauf wollen wir schauen. Lasst uns als Gemeinde einander ermutigen, dass unsere Gespräche miteinander über Christus sind, über das, was droben ist, was uns erwartet. Weltliche Dinge sind auch wichtig auszutauschen, aber die sind zweitrangig. Lass uns einander ermutigen, auf Christus zu schauen und ihm treu zu sein bis ans Ende, durch alle Schwierigkeiten und Nöte hindurch, damit wir mit Paulus sagen können, 2. Timotheus 4, 7 bis 8, und damit schließe ich nun endgültig. Jawohl, ich habe den guten Kampf, wir können das gerade miteinander lesen, finde ich. Bibelstellen, da kommt nichts Überraschendes für euch, können wir miteinander lesen. Amen? Okay. Ich habe den guten Kampf gekämpft, das Ziel erreicht und den Glauben unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Amen. Amen. Halleluja.